Okay, wir geben jetzt hier ein Versprechen ab und wir haben 15.000 Zeugen. Wir versprechen euch, dass wir die nächsten 3 Stunden alles, was wir haben, auf dieser Bühne lassen werden. Und wir werden diesen Saal sowas zum Kochen bringen. Seid ihr dabei? Wollen wir die Goldkirchen sehen? Okay, oder? Wir zählen runter, wir zählen runter. 10!
Moin Hamburg!
Fleming Pink und seine Hamburger Goldkehlchen in der Barclays Arena. Es gibt diesen Moment, in dem alles kippt, wenn aus einer Idee ein Gefühl wird und aus einem Gefühl ein Chor. 100 Männer, keiner kann singen, dafür eine Stadt im Rücken und ein gemeinsamer Puls. Das war so ein Abend. Da war das spürbar. Die Hamburger Goldkehlchen sind kein Chor im klassischen Sinn. Eher ein soziales Experiment mit Bierkasten, Emotionen und erstaunlich viel Disziplin. Entstanden ist das Ganze vor 9 Jahren in einer Karaoke-Bar auf St. Pauli. 2 Freunde, ein Mikrofon, zu viel Mut oder genau richtig viel Mut. Heute, fast 10 Jahre später, füllen sie die Barclays Arena, singen für den guten Zweck und planen ihren Abschied und schielen dann nach ganz oben. Ihr hört der Hamburger Insight, der 14-tägige Podcast zum Magazin der Hamburger. Ich bin eure Host Regine Marx und freue mich, dass ihr dabei seid. Die neue Ausgabe des Magazins erscheint Anfang November mit exklusiven Fotos von Anatol Kotte, meinem Text über die Goldkehlche und vielen weiteren tollen Geschichten über Menschen, die Hamburg zu dem machen, was es ist. Ich verlinke euch die Infos zum Magazin in den Shownotes und zu den Goldkehlchen natürlich auch. Diese Goldkehlchen. Was ist das Geheimnis dieses Chors? Wie kann es sein, dass ihr Konzert in der Barclays in nicht mal 2 Stunden ausverkauft war? 15.000 Leute waren da. Dua Lipa ist da schon aufgetreten. Lionel Richie, Weltstars, international erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler. Und da kommen diese 100 Jungs, die wirklich definitiv nicht singen können und feiern da eine Riesenparty. Mit fetten Sponsor und allem Pipapo. Wie geht das? Darüber spreche ich mit Fleming Pink, dem Mann, der das alles irgendwie zusammenhält. Vorher aber eine Stimme, die mit wahnsinnig viel Energie daran arbeitet, das letzte Quäntchen Gold aus den Kehlen der Goldjungs zu schürfen. Chorleiter Paul Youngblood über das Besondere an dieser Formation und seine pädagogischen Tricks.
Das Besondere an diesem Chor, es gibt viele Besonderheiten, ich glaube, die auch so offensichtlich sind. Für mich ist das Offensichtlichste und das Schönste, dass halt die Leute mit voller Überzeugung und mit ganzer Hingabe singen. Und das findet man in Deutschland, also ich habe es in Deutschland selten gefunden bei so einer großen Gruppe von Menschen. Ich habe auch andere Chöre, mit denen ich arbeite, die auch toll sind. Aber da ist sehr wahrscheinlich auch aufgrund der Schwere des Repertoires ist eher eine Zurückhaltung da. Aber in diesem Chor ist eine riesengroße Lebensfreude und so ein Spaß an der Musik. Das kenne ich eigentlich nur aus anderen Ländern und nicht aus Deutschland. Und deswegen ist das für mich das Besondere, dass halt wir fangen an zu singen und die sind einfach 100% da. Das ist richtig toll. Vor langer Zeit habe ich mal so musikalische Früherziehung gemacht, sehr viel mit Kindern gearbeitet und das ist ähnlich hier. Also die gleichen Tricks, die bei so einer Horde Kinder funktionieren, funktionieren hier auch.
Erzähl mal einen besonderen Trick.
Der besonderste Trick ist, wenn man selber komplett leise wird und gar nichts mehr sagt. Dann dauert es zwar einen Moment, wenn man dann geduldig genug ist, dann schafft man es ohne rumzubrüllen, dass alle leise werden.
Da bin ich gespannt gleich. Vielen Dank.
Das funktioniert sehr gerne. Dankeschön.
Und wieder was gelernt. Okay, die Hamburger Goldkehlchen singen nicht schön, aber sie treffen scheinbar etwas, das tiefer geht als jeder Ton. Wie das alles zusammengeht, das hört ihr jetzt von Fleming Pink, dem Mann, der zusammen mit seinem besten Kumpel sich das Ganze ausgedacht hat. Los geht's wie immer mit unseren Blitzfragen. Franzbrötchen oder Fischbrötchen?
Franzbrötchen.
Was macht dir garantiert immer gute Laune?
Golfen gehen.
Was macht dir garantiert schlechte Laune?
Negativität.
Hast du einen Lieblingsort in Hamburg und wenn ja, welcher?
Ja, habe ich. Und zwar morgens um 6 an der Alster ist so ein kleiner Steg, da halte ich dann manchmal an, wenn ich joggen gehe.
Wenn du verreist, was darf in deinem Koffer niemals fehlen?
Badehose.
Wenn du nicht in Hamburg bist, wo bist du dann am liebsten mit dieser Badehose?
In einem kleinen Surferort in Südafrika.
Den Namen magst du nicht verraten, weil sonst fahren da alle hin.
Ja, genau. Das ist wirklich tatsächlich mittlerweile so ein Secret Spot und ich will es nicht zu inflationär machen, aber wir fühlen uns da sehr wohl.
Größter Gänsehautmoment vor der Bühne?
Vor der Bühne, also vor unserer Goldkirchenzeit oder ich stehe vor der Bühne?
Genau, für dich als Musikkonzertgänger.
Ach, vor der Bühne, ach krass, okay. Ich glaube, Robbie Williams tatsächlich vor, weiß nicht, 10 Jahren oder so. War krass.
Weil?
Weil er einfach drauf hat, Leute und eine geile Show zu machen, Leute zu begeistern. Das erinnere ich noch. Da bin ich immer sehr gern hingegangen, ja.
Größter Gänsehautmoment auf der Bühne.
Moin Moin Hamburg mit meinem besten Freund, letzter Song Stadtparkkonzert. Und wir haben fast den ganzen Song nicht gesungen, weil das Publikum den Song auswendig kannte. Das war krass.
Du bist Präsident bei den Hamburger Goldkehlchen. Welchen Titel hättest du denn noch gerne in deinem Leben?
Schöne Frage. Ich bin gar nicht so titelgeil. Also das ist schon der Titel, auf den ich am stolzesten bin. Vielleicht bester Papa.
Hat man als Präsident der Hamburger Goldkehlchen auf dieser Jacke, die ihr habt, ich nehme an, die hast auch du entworfen vermutlich.
Ja, ja, genau. Also wir haben einen Designer, der bei uns immer alles entwirft, so, aber sehr eng zusammen mit mir arbeitet, ja.
Hat man da so spezielle Insignien als Präsident dieses Vereins?
Ja, definitiv. Also die Präsidenten haben den Präsidenten-Pin und wir haben verschiedene Ämter. Es gibt auch zum Beispiel den Rat der Weisen, da sind eher so die weisen älteren Herren dann drin. So, das wird dann aber auch von uns aufgestellt. Die haben den Rat der Weisen-Pin. Dann haben wir Stimmkapitäne, die haben den Kapitäns-Pin von der Stimme jeweils. Also das ist schon sehr klar strukturiert.
Und trotzdem klingt es nach Spaß. Und es ist ja auch in einer Spaßsituation entstanden. Ne? 2016 kam dir und Max Michel, der ist Vizepräsident.
Der ist auch mit mir Präsident. Vizepräsident ist Markus Tiedemann seit ein paar Monaten. Ja.
Gut, dass du das verbessert hast. Auf jeden Fall habt ihr nach einem Besuch in der Karaoke-Bar Thai-Oase, wer sie nicht kennt, sollte da unbedingt nochmal hingehen, auf der Reeperbahn die Idee, wir wollen einen Männerchor gründen, der vor allem unterhalten will. Du hast da offensichtlich ein Faible für, du hast schon gesagt, Robbie Williams, die Show begeistert dich. Also insofern scheinst du dafür auf jeden Fall offen zu sein. Das heißt, ihr wolltet Spaß haben und daraus ist aber ein ziemlich fettes Ding geworden, das den Stadtpark ausverkauft hat. Ich glaube 2023 war das, wenn ich richtig informiert bin.
Oder 5 Mal hintereinander tatsächlich.
Ja. Ja. Verrückt. Und die Barclays Arena am 27.09., die ist auch schon ausverkauft, da passen immerhin bis zu 15.000 Leute rein. Das muss man sich mal überlegen. Schauen wir kurz zurück. Erinnerst du dich an das erste offizielle Konzert der Hamburger Goldkehlchen? Und wo war das und wie war das damals für dich?
Ja, also ich glaube, ich erinnere mich an alles, was die Goldkehlchen angeht, weil es alles immer sehr besonders war. Und das erste Konzert war am 18. Dezember in der Kulturkirche Altona 2016. Wir waren gerade 3 Monate oder 4 Monate alt, also wir haben uns irgendwie im August zusammengefunden und haben direkt gesagt, ey, wir machen ein Weihnachtskonzert und zeigen unseren Familien mal, was wir für ein Quatsch hier machen. Passen irgendwie 700 Leute rein, die Kirche war randvoll und ich werde nie vergessen, wie eine Gänsehautwelle durch den Chor ging, als wir den ersten Ton, unseren allerersten Ton auf unserem allerersten Konzert angestimmt haben. Und zwar war das der Song Ohne Dich. Und der fängt an mit so einem. Und dann, es war, die ganze Kirche war still. Und alle, die dabei waren, also wir haben ja noch viele, die seit Tag 1 dabei sind. Wir haben natürlich auch viele neue Generationen. Aber die haben gesagt, so, das war der krasseste, wie so ein Urknall des Chores. So, da ging einfach gefühlt alles los, so diese verrückte Reise, die wir jetzt seit 9 Jahren reisen dürfen.
Hättest du jemals gedacht, dass diese Reise so verrückt wird?
Nee, im Leben nicht. Also keiner von uns. Und das kannst du auch gar nicht skripten oder planen, so was jetzt die letzten 9 Jahre passiert ist. So, das ist unmöglich. Wir schütteln selber immer mit dem Kopf, wir kneifen uns selber, wir lachen selber tot darüber, was so passiert. Können es selber nicht glauben, aber anscheinend haben wir irgendwie einen Nerv getroffen, der da ein paar Leute mitgerissen hat. Und das freut uns natürlich. uns ist wichtig, da immer diesen guten Zweck mit reinzubringen. Da kommen wir bestimmt auch noch zu. Aber das macht schon seit 9 Jahren sehr, sehr viel Spaß und ist wirklich so das schönste Hobby, was wir uns da selber gebastelt haben.
Ich kann mir vorstellen, das ist ein zeitaufwendiges Hobby.
Also mittlerweile frisst es so meine halbe Woche, muss ich schon sagen. Also ich bin ja selbstständig und kann zum Glück mir meine Zeit selber einteilen, aber es ist schon sehr groß geworden. Aber es macht auch unglaublich viel Spaß und es ist unglaublich, da gibt es ein Wort für, da komme ich gerade natürlich nicht drauf, erfüllend. Also wirklich erfüllend. Und die Zeit schmeißt man schon gerne rein. Natürlich hat sich jetzt in den letzten 9 Jahren viel geändert. So, vorher hatte ich noch keine Kids und es war alles ein bisschen frei bestimmender. So. Mittlerweile hat man natürlich auch Prios so ein bisschen anders gesetzt, aber wir haben auch ganz andere Strukturen. Also dadurch, dass wir über 100 Jungs sind, ist das aufgebaut wie eine 100-Mann-Company. Und da gibt es verschiedene Abteilungen und verschiedene Verantwortungen. Und da kann man sich wirklich sehr gut auf jeden Einzelnen verlassen und weiß, wer was ableisten kann. Und ich bin am Ende eigentlich nur noch der, der alle Projekte überblickt, der gewisse Türen öffnet, die dann, in der kleinen Detailarbeit dann von anderen so ein bisschen übernommen werden. Die grundsätzlichen Ideen irgendwie reinwirft, aber wir sind da schon, es bin nicht nur noch ich, der, ich sag jetzt mal, diesen Chor leitet und führt, so, aber vieles geht dann, also es läuft alles über meinen Tisch, aber ich vertraue auch sehr, sehr vielen intern neben und um mich herum.
100 Jungs, irgendwann hieß es auch mal um die 70, es hat sich offensichtlich auch größentechnisch entwickelt. Nochmal auf die Uridee, um auf die Uridee zurückzukommen. Was hat dich überzeugt von dieser Idee, dass Männer, die nicht singen können, auf eine Bühne gehören?
Um vielleicht nochmal echt den Tag 1 des Chores oder den Ursprung des Chores ein bisschen genauer zu beschreiben. Diese Karaoke-Bar, die Thai-Oase, ist natürlich legendär. Und da hat man, ob man will oder nicht, eine wunderbare Zeit. Natürlich auch immer mit Alkoholeinfluss, wer Lust drauf hat. So, das war definitiv an dem Abend auch so. Und dann singen alle mit, grölen die Lieder mit. Und egal, wer da auf der Bühne steht und wie gut oder schlecht er ist, so, er wird einfach nicht gejudged, nicht irgendwie, sondern alle haben einfach eine schöne Zeit und singen mit und liegen sich in den Arm. Und Max und ich haben schon wirklich seitdem wir uns kennen, viele Projekte angestoßen und haben oft so ein gleiches Gefühl für, ey, das hat so krass gebockt, da kann man doch irgendwie noch andere Leute für begeistern oder lass uns das mal irgendwie weiter verfolgen. Das ist sowohl meine Modemarke, die ich mit Max gegründet habe, auch vor 16 Jahren, aber auch, wie gesagt, der Chor. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gucken jetzt einfach mal nach einem Chor, wo man A, solche moderneren Songs eher singt und wo es nicht so krass auf Talent ankommt, was vielleicht so ein bisschen jünger ist und so. Gab es jetzt natürlich nichts. Wir haben vielleicht 2 Minuten rumgegoogelt.
Es gibt den Hamburger Kneipenchor.
Genau, es gibt den Kneipenchor, es gibt so den Berliner Kneipenchor. Sowas gab es alles schon, aber es war auch nicht so der Vibe, den wir irgendwie haben wollten. Also wir wollten uns jetzt nicht irgendwie in einer Kneipe treffen und Bier trinken und dabei so ein bisschen singen, sondern wir wollten irgendwie ein anderes Setup und auch nochmal vielleicht andere Leute ziehen, vielleicht ein bisschen jünger sogar noch, was zu dem, was es da gab an Angebot, und wir wollten auch das frei gestalten. Und dann gab es diesen berühmten Facebook-Aufruf vor 9 Jahren.
700 Leute haben sich gemeldet auf eure
Aufforderung. Unfassbar viele Leute haben sich gemeldet und es wurde geteilt und geshared und verlinkt und Co. Und ich war so, was passiert hier? Also irgendwie scheinen wir da ja was ins Rollen bringen zu können, und haben dann relativ schnell irgendwie eine Location gehabt, einen Chorleiter gehabt und deswegen auch 70 Jungs. Also bei der ersten Probe waren wir nicht ganz 70, aber wir waren, glaube ich, 60. Und dann hat sich über die nächsten 1-2 Proben kam dann nochmal welche dazu, die davon gehört haben und so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen hier mal einen Cut, so, wir sind jetzt ungefähr 70. Und deswegen kam auch der Spruch, 70 Männer, ein Chor, keiner kann singen, you will love it, so. Und es war von vornherein egal, ob du singen konntest oder nicht, sondern du musst einfach Spaß haben an dieser Idee erstmal. Und im Kollektiv hört sich das dann auch immer besser an, als wenn jeder alleine jetzt vorsingt. So, das haben wir sehr, sehr schnell gemerkt. Daher kommt diese Zahl 70. Und die Ursprungsidee ist einfach, lass uns einfach ohne Ende Spaß haben. So, lass uns jetzt nicht darauf hören, wie ein Chor, wie das Bild des Chores ist, sondern wir gucken einfach selber, so, was macht uns Spaß und können wir damit Leute begeistern? Kriegen wir vielleicht auch mal ein Konzert hin, so, daran kam diese Weihnachtskonzertidee. Da war natürlich erstmal so Family and Friends. Bei 70 Leuten hast du natürlich schnell 700 Leute zusammen, wenn jeder 10 mitbringt, Oma, Opa und Cousins und Cousinen. Dementsprechend waren das so, waren wir selbst unsere Multiplikatoren, also unsere eigenen Influencer, was das angeht. Und nach diesem ersten Konzert war ziemlich schnell klar, so, okay, das macht es mega Spaß so. Wir haben durchweg Gänsehaut gehabt und wir haben da ab da immer gesagt, wir machen nur Sachen, die wir unseren Enkelkindern dann irgendwann mal erzählen können. Also Sachen, die wir nie vergessen werden, weil die so cool waren, dass wir sie unseren Enkelkindern erzählen. Und deswegen machen wir auch sehr selektiv nur Sachen. Wir machen jetzt nicht alles inflationär und nehmen jede Anfrage an. Also wir haben über 600-700 Anfragen im Jahr für Auftritte und machen davon 0 bis 2 vielleicht, sondern wir machen eher unsere eigenen Dinger. Aber ich glaube, das hat auch viel dazu beigetragen, dass wenn wir was gemacht haben, haben wir es richtig gemacht und haben wir es auch 100% Goldkirchen-Style gemacht, sag ich jetzt mal. Und here we go. Nach 9 Jahren guckt man mit einem riesen Lächeln zurück, aber es hat sich eigentlich nichts verändert.
Obwohl, du hast gerade gesagt, es hat sich schon was verändert. Ihr habt euch professionalisiert, weil ich kann mir vorstellen, okay, 70, dann wird man irgendwie steigt auf 100. Ihr macht, glaube ich, einmal im Jahr auch ein Casting, dann genau, nehmt ihr Fresh-Kehlchen auf, ja, das finde ich ganz süß. Ja. Da habe ich mich gefragt, wann wird man denn ein Goldkehlchen, wenn man als Fresh-Kehlchen aufgenommen wird? Wird man da irgendwie mit Bier übergossen oder was sind da die Rituale, ja, die so ihr ähnlich so habt? Also insofern hat sich ja schon was verändert, oder?
Ja, klar. Also wir haben diese Idee immer weiter gesponnen. Und immer mehr Jungs haben Lust gehabt, Teil der Organisation zu werden und so Aufgaben zu übernehmen. Und die Konzerte wurden größer und die Fanbase wurde größer und der Anspruch an uns wurde größer. Und wir wollten auch, also ich sag mal, bei den Konzerten selber, wir wollten nie so das gleiche Programm abspulen, sondern auch die Konzerte sollten jedes Mal anders sein. Wir wollten jedes Mal irgendwie für uns auch neue Akzente setzen. Und da hat jeder einfach auch das reingebracht, was er gut kann. Und klar, würde ich sagen, so war ich am Anfang die ersten Jahre definitiv da so der Allrounder und habe da alles so ein bisschen gemacht und habe mir dann hier und da welche dazugeholt. Aber ich bin auch keiner, der alles abdeckt. So, wir haben unfassbare Designer bei uns im Team. Wir haben welche, die im Eventbereich krasse Erfahrungen haben, die da definitiv mehr oder erfahrener sind als ich. Ich kenne mich jetzt auch ganz gut im Eventbereich auch, habe das viel selber gemacht, so, aber auf dem Niveau, wo wir mittlerweile sind, so, da kann ich auch sagen, so, ey, sorry, aber das ist einfach huge, so, das muss jemand machen, der wirklich Plan davon hat. Dann haben wir viele, oder müssen wir externe Dienstleister dazu holen, weil gewisse Sachen kann man gar nicht mehr intern steuern. Und so hat sich diese Struktur irgendwie selber aufgestellt. Also, das kam aber auch viel von Core intern, die das angeboten haben. Und dann haben wir gesagt, ja, perfekt, dann kriegst du jetzt, also wir hatten ganz am Anfang gab es so Dienste wie das Copy-Kehlchen. So, der musste dann die Songtexte kopieren. Dann gab es irgendwie gut die Fresh-Kehlchen, um darauf zurückzukommen. Das sind halt die, die wir durchs Casting lassen. Die haben dann ein Jahr Probezeit. So, da müssen sie sich erstmal bewähren und Einsatz zeigen und wirklich zeigen, so, okay, sie sind committed und bringen das rein, was sie können. Also, das ist uns schon wichtig, dass wenn wir jemanden aufnehmen, dass der dann nicht irgendwie einmal im Quartal zur Probe kommt und die Konzerte mitnimmt und so sich nur den Fame, sag ich jetzt mal, abholen will. So, das ist nicht unser Stil, sondern wirklich so, der will Teil dieser Community werden, die es mittlerweile ist. Also, wir haben sehr, 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 sehr starkes, intimes, vertrauliches Netzwerk unter uns. So, das ist, wir sagen dann immer selber so, das ist besser als Google oder ChatGPT. So, wenn jemand eine Frage hat, gibt es Sekunden später die Lösung, weil alle mithelfen und mit anpacken. Und das meine Aufgabe ist, diesen Vibe aufrechtzuerhalten, dass alle Bock haben, dabei zu bleiben und immer wieder so kleine, coole Akzente setzen, so mit denen keiner rechnet.
Wenn das Jahr überstanden ist, um das auch nochmal abzuschließen, gibt es eine Bierdusche oder was gibt es
denn? Nee, aber dann gibt es wirklich die offizielle Aufnahme bei der Mitgliederversammlung. Bier wurde übers Jahr schon genug getrunken, also es gibt jetzt keine offizielle Bierdusche, aber es gibt dann natürlich die Kutte, so, die ist dann auch wirklich Eigentum, vorher wird die nur verliehen quasi, aber die ist dann wirklich Eigentum und dann darf man sich Goldkirche nennen und das ist Das wird schon sehr ernst genommen. Also dieses Fresh-Kirchen-Jahr. Und wir haben auch schon Leuten dann zum Teil sagen müssen, so, ey, es passt nicht. So, du hast dich daneben benommen oder das entspricht irgendwie nicht unseren Vorstellungen. Und dann gibt es noch eine zweite Chance, so, die jeder verdient. Aber wenn das ein Dauerzustand ist, dann sagen wir so, sorry, we tried, aber lass uns hier wieder getrennte Wege gehen.
Entscheidet ihr das basisdemokratisch oder ist das eine Entscheidung, die du und ein paar andere, also so eine Art Jury?
Es gibt mittlerweile schon eine Jury oder von, es gibt einzelne Kirchen und den Rat der Weisen zum Beispiel, wo uns die Meinung sehr wichtig ist. Wir holen uns dann schon von allen Ecken da Meinung ein und viel kommt auch einfach auf uns zu, so ungefragt. Am Ende sitzen Max und ich zusammen oder auch unser Chorleiter und Markus, unser Vizepräsident, und dann ist das so die letzte Instanz. Aber da entscheiden wir schon immer im Wohle des Chores. So, das schon, ja.
Um nochmal auf die Entwicklung zurückzukommen,
ja.
Auch auditiv, glaube ich, ist doch dann irgendwann doch der Ehrgeiz da. Ich meine, es ist natürlich ein schöner Slogan, so keiner kann singen, you will love it. Aber am Ende, ich meine, ihr bringt Singles raus und so weiter und es klingt ja jetzt nicht laut und schief wie eure aktuelle Single, die gerade, glaube ich, fresh draußen ist, heißt. Und das ist, glaube ich, schon auch eurem Chorleiter unter anderem zu verdanken, ne? Christian Sondermann, und der hat ja sowieso auch ein Faible für lustige Chöre. Doombirds, Metalcore, Great King Kate, der hat echt schöne Projekte. Und euch auch. Also da ist doch ein Ehrgeiz da, gut zu klingen, oder?
Ja, also Christian Sondermann haben wir viel zu verdanken. Den haben wir letztes Jahr im Sommer verabschiedet. Das ist jetzt, wir haben jetzt einen neuen Chorleiter. Paul Youngblood nennen wir ihn nur, also nach Thunder. Thunder hieß Christian Sondermann als Spitzname, kam jetzt Youngblood letztes Jahr im September zu uns. Mhm. Und Christian Sondermann hat uns natürlich die ersten 8 Jahre da angebracht, wo wir sind. So, dafür sind wir ihm auch immer dankbar. Aber wir haben dann auch zusammen uns gesessen und gesagt, er kann nicht mehr diese Energie bringen, die wir, glaube ich, mittlerweile brauchen. So, diese Größe, die es angenommen hat, so, das war, da war der Zeitpunkt gekommen, einfach zu sagen, so, hier gibt es einen Trainerwechsel. Und dann kam der Transfer mit Paul, also mit Youngblood. Und der hat musikalisch einfach auch nochmal eine ganz andere Ausbildung als Thunder gehabt. Und dementsprechend auch einen eigenen Anspruch an uns. Und der hatte auch andere Chöre und die singen dann 8-stimmig zum Teil. Wir singen ja 3-stimmig, Tenor, Bariton, Bass. Und der kitzelt wirklich das absolut Maximum aus uns raus. Also das ist jetzt schon wirklich sichtbar, so dass wir auch selber sagen, so, wow, das hat sich wirklich mal richtig, richtig geil angehört. Diese Momente hatten wir jetzt schon öfter. Das ist ihm definitiv zu verdanken und wie schon gesagt, so im Kollektiv können wir auf jeden Fall, ist das schon vorzeigbar. Also das definitiv im Einzelnen jetzt, würde ich jetzt kaum jemandem eine Solo-Karriere zutrauen. Da gibt es natürlich ein paar, die treffen die Töne ein bisschen besser so, aber es gibt auch welche, die wirklich weder Texte noch Töne noch Tonlagen können. So, das ist schon unterirdisch, aber trotzdem sind es einfach richtig feine Kerle und so, die gehören dazu, die brauchen wir, die wollen wir haben. Alles mit dabei, von A bis Z.
Ihr probt montags. Wie sieht so eine Probe aus? Wie lang ist die? Müssen da immer alle kommen?
Genau, wir proben jeden Montag, also das ist wirklich eigentlich auch das Jahr durch, so im Januar machen wir eigentlich Pause so nach einem anstrengenden Jahresfinish, aber wir proben jeden Montag 20:30 bis 22 Uhr und davor treffen sich auch schon viele zum Essen, kommen dann gemeinsam hin, dann proben wir 1,5 Stunden, gibt ein kleines Warm-up, dann gibt's das, was auf dem Programm steht, also alte Songs irgendwie wieder auffrischen oder neue Songs lernen, Abläufe durchprobieren, Solos einstudieren, wie glaube ich, jede andere Chorprobe auch, nur dass viel dabei gelacht wird und unser Chorleiter auch oft mal sagen muss, ey Jungs, ruhig jetzt, so, wir müssen uns einmal konzentrieren, aber bei so einer großen Runde ist das, glaube ich, ganz, ganz normal, dass da auch Nebengeräusche sind und klar wünscht man sich immer, dass wir alle da sind, so, das geht aber definitiv nicht und manche muss man mal auch ein bisschen mehr motivieren und in den Arsch treten, andere sind wirklich 100% Probenanwesenheit, gerade wenn es so Richtung Konzerte geht, so, dann werden es natürlich immer mehr und dann merkt man so, okay, jetzt ist wieder Crunch-Time und alle müssen die Texte draufkriegen und die Choreos und so, dass deswegen da in der Phase sind wir jetzt gerade, wir sind jetzt hier, das Interview ist Anfang August, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber wir sind jetzt 2 Monate vor unserem allergrößten Ding, was wir jemals gemacht haben, vor der Barclays. Und das merkt man schon. Also das Programm steht so, ja, wie gesagt, so im Hintergrund arbeiten irgendwie über 500 Leute an unserer Show, was wirklich absurd ist. So, da kommen Gewerke zusammen. Das ist für uns auch alles Neuland.
Verrückt.
Genau, das ist wirklich verrückt. Und am Ende sind wir diejenigen, die natürlich da die Gastgeber sind und wollen, dass wirklich jeder eine gute Zeit hat. So, das ist einfach uns wichtig, so dass wir diese Nähe zum Publikum nicht verlieren. Der Stadtpark so mit 4.500 Leuten, da hast du natürlich nochmal eine ganz andere Nähe so und da reichst die Leute nochmal anders. Und bei der Größe mittlerweile so musst du schon, glaube ich, dir viel einfallen lassen, damit das einfach weiterhin so persönlich bleibt. Und das finden wir krass wichtig. Ich glaube, das eine, was gegeben ist bei uns, dass wir einfach auf Perfektion scheißen. So, wir sagen so, ey, wenn was schief läuft, ist doch völlig Latte. So, das sind halt wir. Und nur weil hier eine fette Bühne steht und 1000 Scheinwerfer an der Decke hängen, so, dann geht halt was schief. So, dann verkacken wir halt mal den Einsatz, dann fangen wir nochmal neu an und alle lachen. Aber das ist halt so der Charme, den wir, glaube ich, mitbringen. Keiner kann da hinkommen und eine perfekte Show erwarten. Und dadurch hat das Ganze, dieser ganze Abend immer so eine Lockerheit bei uns. Und wenn wir uns dem treu bleiben, so, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass das ein sehr, sehr besonderer Abend wird am 27. September.
Ist eine These. Ich behaupte sogar, dass wenn eure Show perfekt wäre, wäre euer USP weg.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also will ich auch gar nicht. Und bewusst gehen wir auch so an so eine Show ran. Also wir sagen, das hier sind die Lieder, die singen wir und dann gibt es noch ein paar Surprises, aber die wissen auch nicht alle und wie was kommt und so, das wissen auch nicht alle. Ich bin ja auch jemand, der so durch den Abend leitet, also ich moderiere dann zwischen den Songs immer mal wieder und erzähle irgendwelche komischen Geschichten, aber ich bereite mich zum Beispiel 0,0 vor auf meine Quatsch. Moderation. Also wirklich gar nicht, weil ich weiß, wenn ich das machen würde, dann würde ich verkrampfen. So, ich muss das freestylen, ich muss einfach so aus dem Bauch raus, aus dem Herzen raus, muss ich in diesen Abend reingehen und dann habe ich auch diese Lockerheit, so diese Crew da reinzuführen und das Publikum irgendwie abzuholen und mir irgendwelche Geschichten auszudenken. Aber ich habe, genau, sobald ich so Zeitdruck habe oder so, dann muss das passieren und du musst dann da das sagen und so, dann ist bei mir schon so, ah, ich verkrampfe und da werde ich schnell und bin ich so unzufrieden und so. Und das hatten wir einmal. Und da war ich richtig unzufrieden und traurig nach dem Konzert, weiß ich noch, obwohl alle gesagt haben, es war das beste Konzert aller Zeiten, ja, und so. Aber ich war total so, ich war total gestresst und so. Und ich will einfach auch so diese 2,5 Stunden, die wir dann haben, so, das ist sowas Besonderes, so. Ich will auch das Maximum an Joy da irgendwie empfinden. Und das geht für mich nur, wenn ich mich moderationstechnisch völlig frei mache und einfach sage so, ich flow einfach rein.
Und trotzdem, du hast gesagt, 500 Gewerke arbeiten dazu, da sitzen Menschen am Ton, da sitzen Menschen am Licht. Das ist sogar noch die vorderste Garde von dem, was da alles so werkelt bei so einem Konzert. Du verlangst denen ja einiges ab. Also es wird ja einen roten Faden geben müssen und auch in irgendeiner Form eine geprobte Choreografie, weil ansonsten drehen ja alle durch, weil man will ja auch nicht, dass die durchdrehen, oder?
Ja, genau. Und das ist echt funny, weil wir seit echt knapp einem Jahr mittlerweile an dieser Show sitzen und erstmal allen erklären, wie wir drauf sind und dass wir jetzt nicht hier die Profis sind, sondern dass wir genau das wollen. Das hat erstmal ein bisschen gedauert, so dass das alle verstanden haben, aber mittlerweile kennt man uns ja auch so ein bisschen, auch in der Branche, und durch diese Lockerheit, die wir mitbringen, haben auch alle echt einen coolen Spirit irgendwie auf diesem Projekt. So, und natürlich müssen gewisse Timings sitzen. So, keine Ahnung, wenn ein Song zu Ende ist, so, dann kommt eine Konfettikanone, die sollte jetzt nicht 10 Minuten später aus Versehen angehen. So, das wäre natürlich willenlos. Aber sowas ist schon eine sehr genaue Detailplanung. Mit der bin ich aber selber persönlich relativ wenig beschäftigt. Also ich bin in diesen Meetings dabei und so, aber da ist zum Beispiel Markus, der unser Event hauptsächlich verantwortet. Ist ja ganz klar im Lied und der baut dann diese Regiepläne und so weiter und so fort. Klar müssen da schon Sachen passieren, aber trotzdem hat es immer noch diese Lockerheit, so diese Lockerheit, die es zwischendurch braucht. Und was da im Hintergrund alles an Professionalität ist, das sieht natürlich keiner, außer eine Handvoll jetzt chorintern, aber auch die Jungs, so den kann ich jetzt nicht noch so Aufgaben geben, die müssen wissen, okay, dann müsst ihr da sein, dann geht's auf die Bühne und das hier ist die Setliste und haut einfach raus. So, ihr müsst auf nichts anderes achten, so, wir kümmern uns um den Rest, wir halten euch den Rücken frei, aber liefert einfach das ab, was wir jetzt hier über ein Jahr geprobt haben. Ja, und ich glaube, mir ist es, also um nochmal auf diese 500 Leute zurückzukommen, dieser persönliche Beziehung zu diesen Leuten ist mir einfach krass wichtig. Ich will nicht herabschauend als, ey, wir sind hier die Artists, ihr macht, was wir wollen, so, sondern das sagen wir auch intern immer, wir gehen zu jedem Einzelnen, bedanken uns und sagen so, ey, viel Erfolg, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, noch eine Helping Hand, so sagt Bescheid, wir laufen hier rum, sodass alle auf einer Augenhöhe arbeiten und alle sich wertgeschätzt fühlen, egal ob es irgendwie die Brezelfrau ist oder der Tontechniker oder der Security am Eingang oder die Putzkolonne, so, alle kriegen von uns High Fives und so, dass es, und man merkt, dass das was Besonderes ist. Für mich ist es selbstverständlich, weil ich finde, das gehört sich einfach so, aber man kriegt krass viel Liebe zurück und dann wird es ein geiler Abend, weil dann arbeiten alle so Hand in Hand und alle freuen sich und begrüßen die Gäste mit einem Lächeln und so. Und sowas ist halt gerade in so einem riesen Venue sehr, sehr schwierig zu erzeugen, wenn man sich nicht diese Mühe macht, wirklich auch genauso einmal die Jungs zu briefen, aber auch so selber dafür zu stehen. So, und das hat bisher immer geklappt. Jetzt, wie gesagt, gehen wir nochmal irgendwie vier Stockwerke nach oben, was die Zuschauerzahlen angeht. Aber das ist mir so krass wichtig und ich glaube, dass wir das auch diesmal wieder hinbekommen.
Man sagt ja immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Das heißt, man muss das schon leben, schon im Team, damit sich das nach draußen sozusagen durchzieht in die Menge. Und kommen wir mal zu euren Songs. Du hast ja schon Moin Moin Hamburg erwähnt, die Hamburg-Hymne, die ja wirklich ein Wahnsinnserfolg war und ich glaube unzählige Reels auch inzwischen hinterlegt, immer noch hinterlegt als Song mit großen Hamburg-Bildern. Ihr selber habt auch ein tolles Video vorgelegt. Wer schreibt eure Songs? Ihr habt noch ein paar, eine Handvoll andere eigene Songs. Eine HSV-Hymne ist dabei, weil du bist HSV-Fan, glaube ich.
Ich bin HSV-Fan, ja.
Du hast ein gutes Jahr gehabt.
Ja, dieses Jahr war es schön, herrlich.
Aber wer schreibt die Songs? Wie geht's da?
Also ganz oft ist es so, dass ich den Ursprung schreibe. Also dass ich sage, ey, ich habe eine Idee und dann schreibe ich schnell irgendwie was runter und habe eine Melodie im Kopf und so. Das geht bei mir dann relativ zackig. Ich sag mal so 75% stimmen dann schon und dann hole ich Max mit rein und der hat auch noch oft gute Ideen, aber am Ende arbeiten wir ganz eng mit zwei Music zusammen. Das sind befreundete Produzenten, die sitzen auch hier in Hamburg, aber haben auch ein Office in Hollywood und so, also richtig krasse Profis, so, die auch früher sehr eng mit Hans Zimmer und so verbunden waren. Wirklich, die wissen wirklich, was abgeht so im Produktionsbereich. Und dann sagen wir, ey, wir haben eine Idee, hier ist die Songidee, bitte mach den irgendwie mal glatt und lass uns da zusammen irgendwie Gehirnschmalz reinstecken. Und die haben uns schon immer unterstützt, finden das total cool, was wir machen und dementsprechend alles, was wir denen zuwerfen, wird danach wirklich sehr professionell, wenn es in Richtung Aufnahme und auch Produktion, finale Produktion geht. Dementsprechend haben wir auch da einfach echt super tolle Unterstützung von Simon Heger und seiner Crew da bei 2 Music, die unsere Songs letztendlich auch veröffentlichen, produzieren, genau wissen, was man da, worauf man da achten muss. Aber ich glaube, ich habe eigentlich alle Songs habe ich geschrieben, oder? Weiß ich nicht. Also dann natürlich immer mal mit Hilfe hier und da so, aber den Ursprung, das kommt schon aus meiner Feder.
Chapeau.
Ja, vielen Dank.
Ja. Und dazu gibt es dann Coversongs, wie man als Chor so arbeitet. Und die Auswahl dieses gesamten Programms, ist das basisdemokratisch oder entscheidet das auch der innere Kern?
Also am Anfang haben Max und ich das viel entschieden oder auch mit der Chorleitung. Aber mittlerweile fragen wir auch viel intern rum, so auf welche Songs habt ihr Bock? Es gibt immer mal eine Abstimmung. Dann haben wir, dadurch, dass wir auch jetzt mittlerweile echt ein paar Feature-Songs haben mit irgendwelchen größeren Künstlern, so gibt es ein paar Sachen, die sind dann halt irgendwo auch gesetzt. Es ist mal so, mal so. Also ich habe auch ganz oft, höre ich was und habe direkt im Kopf so, okay, das könnte man richtig geil arrangieren. Und dann machen wir das, probieren das aus. Ich habe auch schon ein paar Mal ins Klo gegriffen, muss ich sagen. Also ich habe auch schon ein paar Songs rausgesucht, wo die dann nicht so funktioniert haben. Aber es wird auch hier ungefragt viel vorgeschlagen, so, dann kriegt man hier und da mal eine WhatsApp, so, ey, den Song müssen wir mal machen, der ist geil und sowas, also Da gibt es jetzt kein System oder keine Struktur, wirklich, wie wir da vorgehen. So, mal ist es so, mal schlage ich was vor, mal machen wir was, mal sagt unser Chorleiter irgendwie, so, den würde er jetzt gerne mal machen. Und es gibt immer welche, die finden die Songs irgendwie dann willenlos oder kennen die Songs gar nicht. So, das gibt es natürlich auch. Aber mittlerweile haben wir, glaube ich, ein ganz cooles Portfolio und auch viele Songs, wo alle sagen so, ja, das macht schon Laune.
Ja, ich stelle mir das schwer vor, bei so vielen Menschen, die natürlich alle irgendwie eine andere kulturelle Prägung mitbringen, vielleicht andere Lieblingskünstler haben, da alle auf Linie zu bringen, dass alle gleich begeistert singen, ist, glaube ich, manchmal gar nicht so einfach. Gelegentlich helfen ja Rituale, zum Beispiel vor einem Konzert. Habt ihr sowas, um ja, alle so auf Linie zu bringen?
Ja, das haben wir auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist wirklich bei uns einer für alle, alle für einen. Also da wird egal, was für einen Hintergrund er hat oder welche Herkunft oder welchen Job oder wie viel Kohle auf dem Konto, so, da sind wir alle gleich. Wenn wir die Kutte anhaben, sind wir alle gleich und das ist echt schön, dass wir das geschafft haben. Und vorm Konzert gibt es diverse Rituale. Also wir haben zum einen, kommen die Stimmen einmal untereinander zusammen. Da sagt der Stimmcaptain dann was und schweißt so die einzelne Stimme ein und worauf man achten soll und Co. Und dann so das Hauptritual ist eigentlich so die Präsidentenansprache, wo Max und ich dann nochmal, bevor es auf die Bühne geht, nochmal was sagen. So, da kommen wir alle so wirklich so super eng, wie so eine Footballmannschaft, so Arm auf die Schultern, super eng alle und so. Und dann gibt es so ein Ritual. Da gab es schon die ein oder andere Bierdusche aus Versehen, weil alle wirklich super euphorisch dann so, ah, let's go. Also es ist immer sehr erfrischend. Aber das motiviert dann natürlich nochmal alle und alle sind dann wirklich so voller Adrenalin und dann geht's auf die Bühne und dann, boom, fällt der Vorhang und du siehst diese Leute und du weißt genau so, ey, wer in seinem Leben kann solche, hat sowas, also wer, wie viele Menschen auf der Welt haben sowas erlebt und da dürfen wir uns zu schätzen oder zu zählen, das wissen wir sehr zu schätzen. Ja, doch. Und auch in den Proben gibt es immer mal wieder Rituale und sowas. Also da geben wir jetzt schon viel Mühe, dass man da so diese Stimmung hochhält.
Und wie verlässt man da so ein Konzert? Heiser, aber happy?
Also man ist oft, ich bin richtig platt danach, so, weil einfach dieses Adrenalin dann abfällt und so. Und diese ganzen Eindrücke, die man hat, so, man ist krass happy und krass erfüllt. Aber man kann das auch echt super schwer greifen und braucht echt Tage. Also ich brauche echt immer Tage, um das zu verarbeiten. Aber ja, eigentlich alle sind happy, alle haben Bock, dann irgendwie darauf anzustoßen, zusammen zu feiern mit den Familien, mit den Freunden, mit den Fans, zusammenzukommen, um das gemeinsam zu genießen. Ich bin mittlerweile so, dass ich eher fast so versuche, mich ein bisschen zurückzuziehen und dass ich echt sage, so, oh, ich muss jetzt einmal echt so durchatmen, weil hier steckt so ein Jahr wirklich krass viel Arbeit drin. Es kommt dann natürlich in den Momenten auch viel auf mich an, muss ich natürlich sagen, so, wo ich als Vorbild vorangehen möchte, mich aber jetzt auch nicht in den Mittelpunkt stellen will, so diese Balance zu finden, dann bin ich dafür verantwortlich, dass irgendwie die Leute vor der Bühne irgendwie auch persönlich abgeholt werden, weil ich dann, wie gesagt, so ein bisschen durch den Abend leite. Da habe ich auch nochmal, glaube ich, noch ein bisschen andere Aufgaben als die anderen im Chor, die jetzt nicht so tief involviert sind, sondern die theoretisch eigentlich nur die Songs singen müssen. Ich glaube, Markus geht es da auch ähnlich wie mir so, der natürlich so das ganze Technische und die ganze Produktion und diesen ganzen Ablauf damit verantwortet. Max zum Beispiel, dem halte ich da komplett den Rücken frei, weil der braucht es da völlig befreit auf die Bühne zu kommen. Also unser anderer Präsident. Weil dann ist Max am besten. So, und das ist ganz klar unsere Aufgabenverteilung, so in unserer persönlichen Beziehung, dass ich sage, ey Max, so lern dein Gitarren-Solo, wenn du eins hast. Und lass mich den Rest machen und dann haben wir eine gute Zeit so auf der Bühne. Und aber bei mir fällt dann schon viel, viel Druck ab und ich freue mich dann auch so wirklich, ich kann da nicht noch bis 6 feiern. So, da bin ich einfach zu platt. So, früher wäre das vielleicht gegangen, aber ich freue mich dann auch richtig krass auf so, okay, jetzt einmal Ruhe, einmal so alles reflektieren, so die Bilder im Kopf so sortieren, bewusst werden, was man da so erlebt hat und so. Das ist mittlerweile eher so ein bisschen mein Ritual. Aber ja, ich würde sagen, 90% der Jungs, die freuen sich dann richtig, einen durch den Tisch zu treten auf die Afterparty, und dann gibt's einfach kein Halten mehr. Und auch völlig zu Recht. Also dafür haben auch alle zu viel dann irgendwie ihre Freizeit investiert, und das muss auch gefeiert werden, so klar. Aber jeder auf seine Art und Weise, und da gibt's auch keine Vorgaben, wer was so machen soll.
Also ihr seid selber happy. Im Idealfall sind auch die Menschen vor der Bühne happy. Ihr macht ja aber auch noch mehr happy. Du hast den wohltätigen Zweck schon angesprochen. Ihr seid ein Verein, mhm, und das, was ihr einspielt, das spendet ihr. Ist das richtig? Komplett, oder wie läuft das bei euch?
Genau, also wir sind ein gemeinnütziger Verein seit Tag 1 und haben immer gesagt, alles, was überbleibt, was wir nicht selber brauchen für jetzt die Shows oder für, ich sag mal, interne Ausstattung und Chorleiterkosten und so, das soll in den guten Zweck fließen. Dadurch, dass unsere Produktion mittlerweile irgendwie hoch sechsstellig kostet und so, ist das natürlich immer eine große Balance, erstmal irgendwie das gecovert zu haben. Aber was wir immer machen, ist, wir sammeln immer vor Ort Spenden. Auch dann in Zusammenarbeit mit dem Spendenziel, zum Beispiel jetzt in der Barclays, das ist die Bahner 16, eine Behindertenwerkstatt in Altona, wo auch ganz viele vor Ort sein werden, die einfach die Spenden dann mitsammeln, wo wir vor Ort informiert werden. Das sind dann auch viele einfach Bargeldeinnahmen. Wir haben auch früher oft über die Tickets das mit abgewickelt. So, das ist jetzt mittlerweile einfach dadurch, dass wir so groß geworden sind, einfach immer schwieriger, irgendwie das zu koordinieren. Aber einfach zu unseren Ticketpreisen. Wir setzen unsere Ticketpreise immer an der absoluten Unterkante an, um unsere Show gerade so deckeln zu können.
Also wo ist die zum Beispiel? Bei Barclays?
Bei der Barclays sind die günstigsten Tickets, glaube ich, 29 Euro. Und die teuersten sind aber, glaube ich, 55 Euro. Mhm. Also wo kriegst du eine Arena-Show-Konzert für 55 Euro?
Adele ist
Euro
teurer.
Und so? Genau, so ist alles teurer. Und dementsprechend, wir wollen immer, dass möglichst viele sich das auch leisten können, mal zu kommen. Und wir nehmen uns da komplett zurück. Wir wollen, wie gesagt, auch jetzt keine roten Zahlen schreiben. Wir wollen irgendwie auf diese Null kommen. Aber wir haben natürlich auch krasse Partner, so, die uns da unterstützen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. So, das sind einfach Brands, die uns auch so ein bisschen als Image nutzen, was total Spaß macht. So seit Jahren haben wir da echt richtig coole Kooperationen, die auch viel dann nochmal covern an den Kosten, die bei uns entstehen. Und dementsprechend werden auch die Spendensummen immer größer, je größer das Publikum ist, logischerweise. Letztes Jahr sind, glaube ich, 80.000 Euro zusammengekommen an zwei verschiedene Organisationen. Und so, das ist schon, da sind wir schon sehr, sehr stolz drauf. Und auch wenn kleinere Beträge kommen, so, das hilft trotzdem Leuten. Wir können das nie so richtig prognostizieren, wie viel da am Ende zusammenkommt. Wir sind meistens dann, sagen wir runden das Ding auf jeden Fall auf. Auch wenn das Konto gerade irgendwie leer ist, so, aber dann lassen wir uns irgendwas einfallen, um da nochmal irgendwie die 10.000, 20.000 Euro, die wir dann nochmal zusätzlich von uns aus spenden, zusammenzubekommen. Also das ist schon immer uns super wichtig gewesen, und die letzten 9 Jahre sind da, glaube ich, ja noch nicht ganz eine halbe Million, aber wir sind auf jeden Fall auf dem Weg, so da Richtung halbe Million zu kommen, die in Norddeutschland, das ist uns irgendwie wichtig, so dass wir jetzt eher in den Hamburger Raum unterstützen, aber die wir da haben fließen lassen. So, das fühlt sich echt, echt schön an.
Das heißt, ein Teil der Sachen, die er einspielt, fließen in den Erhalt des Vereins. Ich nehme an, auch das Goldkehlchen selbst, jedes Einzelne zahlt einen kleinen Goldkehlchen-Tarif, genau, in, ja, den, genau, Verein. Wie hoch ist der?
Ich glaube 70 Euro im Jahr.
Okay. Und dazu kommen Sponsoren, die, genau, die Events unterstützen.
Ja, genau.
Und den Verein selbst.
Genau, also sowohl als die Spenden an den Verein, aber wir haben auch zum Teil gegen Dienstleistungen kriegen wir dann Betrag X. Also wir sagen, wir singen mal auf einer Weihnachtsfeier, keine Ahnung, wir machen Werbung für euer Produkt. So, das gibt es sehr, sehr selektiv auch. Wenn das passt vom Match her, da sind wir echt picky, aber das machen wir auch, und dann ist es dann sind wir quasi wie 100 Influencer auf einer Brand. Und der Chor kriegt dann quasi das Geld, und damit können wir dann natürlich arbeiten und das einsetzen, entweder in Shows oder in Spenden.
Du hast ja schon gesagt, so ein bisschen bist du auch der Türöffner. Das heißt, diese ganzen Kontakte zum Beispiel zu den Brands oder so, die bringst auch du mit, ne?
Nicht nur. Also das ist ganz klar. Wir haben so ein krasses Netzwerk intern, wo jeder jeden oder irgendwie jemanden kennt, für die das spannend ist, so, aber letztendlich bin ich derjenige, der so die ersten oder die wichtigen großen Gespräche führt und leitet. Wir haben aber auch mittlerweile ein Team, was sich nur um die Partnerships kümmert, sodass die alle wohl betreut sind. Aber so die finalen Verhandlungen und so, das mache ich in der Regel eigentlich immer noch federführend, wobei ich da auch den Jungs, die da mit im Team sind, total vertraue. Aber ja, doch, das, also oft, keine Ahnung, sagt jemand, ey, ich kenne hier jemanden, der hat Lust, was zu machen. Dann sage ich so, okay, mach mir gerne ein Intro und ich übernehme ab da, so, weißt du. Und dann checkt man im Gespräch schon so, passt der Vibe, ist es so, haben wir die gleiche Denke, ist es, geht es in Richtung Win-Win, so, dass es für alle Seiten sich irgendwie lohnt. Und dann kommt man zusammen oder nicht, genau.
Ein Teil eures Erfolges ist neben diesem Live-Auftritt, der unwahrscheinlich gut funktioniert, ja, aber auch die Social-Media-Sprache, oder? Da habt ihr am Anfang, glaube ich, von Anfang an nicht gespart. Das sah ja irgendwie immer gut aus.
Ja,
woher,
das ist ein Phänomen.
Woher kommt dieses Gefühl dafür? Weil irgendjemand muss das ja drauf haben.
Ja, genau. Also wie schon gesagt, wir haben intern wirklich alles, können wir eigentlich alles abdecken. Also wir könnten wahrscheinlich ein Dorf aufmachen und hätten alles dabei. Wir hätten Bäcker und Anwälte und Bürgermeister und jemand, der die Straße sauber macht, einen Tischler und so. Also wie gesagt, wir haben wirklich intern sehr viel Expertise und auch Leute, die sich richtig tief in gewisse Sachen reinknien. Und Social Media hat bei uns irgendwie schon immer funktioniert. Also wir haben, ich glaube jetzt irgendwie 160.000 Follower oder sowas. Und das alles organisch. Wir haben noch nie einen Cent irgendwie für irgendeine Art von Werbung ausgegeben, sowohl für unseren eigenen Kanal, aber auch nicht für unsere Konzerte. Also wir haben noch nie ein Konzert beworben, so außer auf unserem eigenen Kanal mit 1-2 Posts. Und dafür beneiden uns viele andere, die irgendwie sich auskennen in dieser Social-Media-Welt und sagen, das ist eigentlich unmöglich, wie ihr diesen Algorithmus bespielt und was dann wirklich dadurch passiert. Wir auch da wieder, da lachen wir uns selber drüber kaputt. Also wir wissen gar nicht, wieso das einfach so funktioniert bei uns. Aber klar, wir geben uns schon Mühe, dass das alles schick aussieht und ein Kehlchen bei uns ist sehr, sehr kreativ und hat ein sehr gutes Auge für so CI und Außendarstellung und dem ist das sehr, sehr wichtig, logischerweise, dass wir da einen einheitlichen Auftritt haben, wofür ich sehr dankbar bin, weil der haut auch gerne dann mal auf die Finger, wenn es sein muss, so, dass wir da nicht irgendwie Schmu betreiben. Und deswegen sieht das so aus, wie es aussieht und deswegen wird das so betreut und da fließt natürlich irgendwie auch viel Zeit rein, so, aber da gibt es jetzt keine krasse Strategie irgendwie im Hintergrund, irgendwie wann, wie war es. Klar, wenn wir irgendwie Konzerte ankündigen, so dann sagen wir schon, okay, wir kündigen es da und da an und dann gibt es vielleicht so noch 3-4 Tage so ein bisschen Aktivierung und dann kommt der Release-Day und so, da machen wir uns schon Sorgen drüber, Gedanken zu. Aber das passiert so ein bisschen on the fly bei uns. Ja. Mhm.
Ja. Aber es hat auf jeden Fall eine Stringenz.
Ja.
Was diesen Marken auftritt, weil im Grunde ist das Goldkirchen, die Hamburger Goldkirchen sind ja eigentlich schon eine Marke, ne? Muss man ja sagen.
Ja, also mittlerweile würde ich das auch sagen, ja. Das haben wir schon irgendwie geschafft, ja.
Und diese Marke durfte auch schon, diese Marke ist ja dann doch sehr menschlich, lassen wir den Chor da weiterspielen. Dieser Chor durfte auch schon mit Bosse unter anderem auftreten, Apache 207. Ich glaube, Barbara Schöneberger habt ihr auch schon gehabt, irgendwie als Verstärkung. Bei so einem Flashmob-Auftritt in der Elf, wie glaube ich beim Radiopreis. Das sind ja schon tolle Namen.
Ja,
mit wem hat es am meisten Bock gemacht? Darf man sowas sagen?
Ja, also klar, warum nicht? Ich glaube, was für alle am besondersten war, also beziehungsweise ich muss ein bisschen anders anfangen. Wir gucken immer, dass wir so ein paar Surprise-Acts mit reinholen und auch zum Teil erzählen wir den Goldkirchen gar nicht, wer kommt. Und wir haben, dann machen wir aus diesen Surprise-Acts so dann auch Ehrenmitglieder. Also das sind dann, die werden dann auch so wirklich in den Chor integriert und werden so richtig Teil der Familie und das funktioniert auch richtig gut und ich glaube, was schon eine Legende bei uns ist, ist einfach Rolf Zukowski. So, mit dem sind alle groß geworden und der ist einfach Teil unserer Familie und der liebt uns, wir lieben ihn. So, wir haben ihn bei jedem Weihnachtskonzert, singen wir zusammen Weihnachtslieder und unsere Kinder kriegen dadurch natürlich auch irgendwie seine Songs mit und das wird so ein bisschen übergeben und so, das ist schon immer sehr besonders. Aber auch, ich muss sagen, so ein Johannes Strate, ist eine 1 plus, ey. Der Typ ist Weltklasse, so. Ich hänge mit dem privat ab. Wir haben den gleichen Humor, so. Wir, der ist super unterstützend. Gerade wenn es jetzt so um diese größeren Venues geht, so, haben wir den nach Rat gefragt. Also, die helfen dann auch wirklich und sind da nicht eigennützig oder wollen da irgendwie krass Kohle führen, so. Und, klar, Boss auch ist ein richtig feiner Kerl, so. Auch einfach, das sind richtig liebe Menschen, so, nicht so, haben keine Star-Allüren, wie man das vielleicht dann so ein bisschen denkt. Hier Sebastian Krummbiegel von den Prinzen, Weltklasse-Dude, so, da gibt es schon einige. Die Oli P., wirklich Herz, der liebste Mensch der Welt, Oli P., weißt du, so. Und die sind alle, die sind schon zu Recht dann auch bei uns Ehrenmitglieder. Weil sie einfach reinpassen.
Kriegen die dann so eine Nadel?
Bitte?
Kriegen die so eine Nadel? Als Ehrenmitglied?
Die haben eine Kutte, genau. Mhm. Es gibt noch keinen Pin, kein Ehrenmitgliedspin, aber schön, dass du es sagst, da muss ich mich nochmal drum kümmern, das schreibe ich mir gleich mal auf. auch da kümmern wir uns irgendwie drum, dass die mit abgeholt sind, die kriegen von uns einen Weihnachtsbrief und so. Also das, auch das ist so diese familiäre Pflege und das so, dass das keine Geschäftsbeziehung ist, sondern einfach wirklich persönlich, ehrlich und straight raus, so, das funktioniert. Und Barbara Schöneberger hat auf jeden Fall 100 sehr große Fans. Also wir lieben sie alle. Sie hat auch schon öffentlich gesagt, sie findet uns auch ganz toll. Und wir haben mal bei der NDR Talkshow, war ich mal zu Gast mit Max, da haben wir sie zum ersten Mal kennengelernt, da haben wir sie überrascht. Das fand sie, glaube ich, ganz cool. Da hatte sie sogar ein bisschen Tränen in den Augen. und dementsprechend haben wir ein cooles Verhältnis zu ihr. Die ist natürlich eine sehr beschäftigte Frau. Aber vielleicht kommt da ja auch nochmal irgendwie in Zukunft ein Projekt zusammen, wäre natürlich mega. Sowas freuen wir uns immer. Genau, ja.
Aber, wer steht denn da auf der Gästeliste noch? Wen hättet ihr denn wahnsinnig gerne mal dabei?
Ja, wir haben gesagt, ey, wenn das jetzt so groß wird, so eigentlich müssten wir mal wirklich mit irgendeinem krassen internationalen Star auftreten. Und wir hatten anfangs über ihn gesprochen, Robbie Williams wäre schon heftig. So, die Nähe zu England, die ist definitiv da. Den müsste man jetzt nicht über einen großen Teich schippern. Aber man merkt schon, sobald es in solche Sphären kommt, ist da ganz andere Musik im Spiel. So, da geht es dann echt viel um Kohle und der will mit dem Private Jet kommen und so. Also wir haben auch mittlerweile schon solche Gespräche geführt, wo wir dann sagen, so, ja, dann verstehst du so ein bisschen den Vibe nicht, den wir haben. Das muss schon passen. Aber da gibt es ein paar, aber wir bleiben uns treu. Wir werden jetzt nichts spoilern oder diese Überraschungsmomente wollen wir nicht vorwegnehmen. Die werden definitiv weiterhin kommen, egal wo wir spielen. Und da muss man einfach vor Ort sein, dann wird man es erfahren.
Welchen Ort möchtest du unbedingt nochmal bespielen?
Ja, jetzt dadurch, dass wir nehmen zwar gerade im August aus, aber im Oktober wird es ja ausgespielt. Dadurch kann ich ja schon sagen, dass wir noch größer werden. Und aber auch Sad News. Wir haben gesagt, wir werden aufhören, wenn es am schönsten ist. Nächstes Jahr werden wir 10. Und wir sagen zum 10-Jährigen, wir hören auf, wenn es am schönsten ist, machen wir unser allerletztes Konzert und haben im September tatsächlich das Volksparkstadion reserviert für uns. Also 2026 wird es dann nochmal richtig groß und wir machen das Volksparkstadion voll.
Oh, wie traurig. Hoffentlich voll. Also wie schön und wie traurig.
Ja, ja.
Der Blick in die Zukunft, den erhoffte ich mir jetzt eigentlich golden mit den nächsten 10 Jahren und keine Ahnung, wie groß kann so ein Chor werden, wenn man jedes Jahr ein Casting macht, wobei einige gehen ja wahrscheinlich wieder raus. Das heißt, ihr werdet ja wahrscheinlich immer so diese Größe um die 100 haben. Aber ihr wollt tatsächlich dann mit dem Höhepunkt Volksparkstadion, wie viele passen da rein?
60.000, glaube ich.
Okay, damit sagt ihr dann, besser wird's nicht und dann sind die Goldkehlchen weg, ausgeflogen?
Also wir haben gesagt, so, wir wollten immer, seit Tag 1 wollten wir in die Elfi. Unser eigenes Konzert in der Elfi, ein Weihnachtskonzert in der Elfi, da haben wir 9 Jahre lang einen Korb nach dem anderen gekriegt. Und dieses Jahr findet es tatsächlich statt, am 17. Dezember. Das ist auch schon bekannt. Und das war für uns so, okay, was soll eigentlich jetzt noch kommen mit diesem Elfi-Termin? Wir wollten immer das, so den Stadtpark haben wir durchgespielt. Wir haben die Barclays in einer Stunde 15 oder einer Stunde 17 ausverkauft. So, was soll da jetzt noch kommen? Und dann haben wir gesagt, so, okay, lass uns Barclays, Elfi und eigentlich gibt es nur noch eins, was noch krasser ist, so als so diese, oder was sich da noch einreiht und das ist das Volksparkstadion. Und dann haben wir gesagt, okay, aber danach ist einfach, fallen wir alle in ein Loch, danach kann es ja nur noch bergab gehen. So, deswegen haben wir gesagt, ey, 10 Jahre Goldkirchen, das letzte Konzert wird unser Volksparkstadion-Konzert. Und wir werden ein Leben lang verbunden bleiben und wir werden bestimmt auch uns treffen und zusammen singen und eine gute Zeit haben mal. Aber so diese riesen Show haben wir gesagt so, ey, lass uns da einfach mal einen Cut machen. Einfach mal sagen so, ey, das war jetzt wirklich perfekt und warum wollen wir es jetzt ausreizen? So, warum wollen wir noch einen draufsetzen und noch mehr und noch weiter? Und
ihr könntet touren.
Wir könnten touren, klar, aber ich meine, wir haben alle Kids, wir haben alle Family, so wir opfern schon alle Freizeit, die wir haben. So, wir werden alle älter. So, das kostet auch viel Kraft und Energie. Natürlich besonders denen, die da sehr aktiv so in der Orga mit drin hängen, als die, die jetzt immer nur zu den Proben kommen und dann die Konzerte mitnehmen. Aber die Entscheidungen haben wir zusammen getroffen und einige waren da natürlich stark dagegen. Ich sage auch niemals nie, so, das sage ich auch ganz klar. Aber nach September 26 ist erstmal Luft holen, erstmal ein bisschen zurücklehnen, genießen, reflektieren, sich bewusst werden, was man da so die letzten 10 Jahre erlebt hat. Und ja.
Ja, aber Fleming, welches Hobby soll denn da kommen?
Man muss, also da, die Frage kriege ich jetzt tatsächlich öfter, so gerade auf dieses Thema. Aber wir haben jetzt gesagt, so, ey, warum muss man denn eine Antwort darauf jetzt haben? Warum kann man nicht einfach mal dann in dem Moment, wird schon irgendwas entstehen? Es wird schon irgendwas passieren, was wieder weiter in Spaß machen wird, aber ich habe da gerade gar keine Antwort drauf. Also ich freue mich einfach, dass diese Entscheidung getroffen ist und dass wir danach sagen so, ha, so und jetzt gucken wir einfach mal. Einfach mal gucken, was passiert.
Du weißt, wie viele Künstler irgendwie so ein ich komme nie wieder auf die Bühne Ding gemacht haben, um dann 2 Jahre später nochmal so eine Comeback-Tour zu starten.
Natürlich. Also ich sage auch nicht, dass wir nie wieder auf irgendeiner Bühne stehen. Vielleicht heißen wir dann die Altona Rohrspatzen oder so. Aber einfach mal sagen, ey, danke für alles, danke für krasse 10 Jahre und wir legen uns jetzt erstmal kurz hier auf die Liege und entspannen mal kurz ein bisschen. Und wie gesagt, ich will gar keinen Plan für danach haben. Ich will einfach nur sagen, so, wir hören jetzt einfach mal auf. Einfach so, das war einfach geil, was für krasse 10 Jahre. Vielen Dank, dass alle dabei waren. Und ach so, was ich vielleicht auch sagen kann, so, wir lassen gerade alles mitfilmen. Wir machen eine richtig fette Doku da draus. So, wir wollen, dass wir unseren Enkelkindern das dann irgendwann mal zeigen können. So,
diese ganze und um Reise. Dieses Konzert oder habt ihr schon die gesamte Reise jetzt schon teilweise?
Wir haben sehr früh angefangen. Also wir haben schon seit Tag 1 haben wir gesagt, ey, das ist so besonders hier, lass uns immer draufhalten, wenn was geht.
Na, ihr seid ja clever.
Und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen natürlich. Und jetzt haben wir aber wirklich bewusst gesagt, so, also vor allen Dingen Barclays, Elfi, Leishalle hatten wir letztes Jahr so die Idee mit dem Volkspark. So, das müssen wir dokumentieren, weil wir haben alle eigentlich keinen Plan davon, was wir da machen. Und das sind solche krassen Dinger und kriegen wir es überhaupt ausverkauft und so. Das war ja bei der Barclays schon unsere Frage. Und dass das so schnell ging, war, hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Wir wollen das einfach auch dann für uns einfach natürlich in erster Linie haben. So. Und alle, die es irgendwie interessiert, denen würden wir es natürlich dann auch gerne irgendwie zur Verfügung stellen. Auch immer mit dem Gedanken, so wie kann man daraus da auch wieder was machen, was für den guten Zweck irgendwie funktioniert. Da sitzen wir gerade so, tüfteln wir so ein bisschen rum. Da passiert noch einiges, bis die Lichter ausgehen.
In all diesen Jahren, noch sind es ja 9 Jahre, diese 9-Jahre-Reise, was hat sich bei dir am stärksten verändert durch die Hamburger Goldkirchen?
Bei mir?
Ja.
Boah, ich glaube, ich bin krass offen geworden, was so einfach verschiedene Arten von Menschen angeht. Also wir sind so ein bunter Blumenstrauß und ich liebe jeden Einzelnen und wir sind so krass verschieden. Das hat richtig doll den Horizont erweitert. Ich habe für mich gemerkt, dass Singen ein richtig geiles Ventil für mich ist. So auch, ich sag mal, wie eine Therapiestunde fast schon so. Also wenn ich echt voll im Kopf bin und dann habe ich Probe, ey, dann kann ich richtig abschalten. Ja, diese bleibenden Erinnerungen und diese auch, dass man weiterhin dieses wertschätzt, so dass das nicht selbstverständlich ist, so das, was wir da erleben, das ist schon sehr stark. Klar wird man auch mal so erkannt irgendwo und sagt so, hey, von den Goldkirchen crazy und cool, was sie da macht und sowas, aber sowas ist mir ehrlicherweise völlig Latte. Also davon kann ich mir jetzt nichts kaufen. Ja, diese unvergesslichen Momente so und da, die uns einfach zusammengeschweißt haben die letzten Jahre, das wird halt für immer bleiben. Und ich bin schon stolz so auf das, was wir da erreicht haben. Es ist jetzt nicht mein Verdienst, sondern es ist absolutes Gruppen-Kollektivverdienst. Aber ja, doch, es hat, gibt mir schon richtig viel. So, auch das erfüllt mich echt in sehr vielen, vielen Dingen.
Aber jede Gruppe braucht einen, der vorwegläuft am Ende dann doch, ne?
Das stimmt, ja. Und das mache ich auch sehr gerne. Ich nehme mich aber auch in gewissen Phasen dann mal raus und sage, ey, ich brauche jetzt mal kurz hier ein paar Monate Pause, weil es auch einfach kräftezehrend ist. Und ich habe an meiner Seite und in meinem Rücken die Leute, die das auffangen, dann auch im Chor, über die ich mich auch nicht überstellen möchte. So, aber ja, wahrscheinlich hoppel ich da schon vorne weg so ein bisschen und alle hoppeln hinterher. ja.
Wie gesagt, flattern, das passt
ich
besser.
Ich bin der Vater von Laden, ja, genau. Ja.
Wenn jetzt jemand mit dem Gedanken spielt, oh, 2026 wird ein Platz frei. Ich glaube, ich möchte auch so einen Chor gründen, der ein gemeinnütziger Verein ist und Gutes tut. Vielleicht auf eine andere Art und Weise. Was würdest du diesen Menschen denn mit auf den Weg geben, wenn man so ein Projekt startet?
Also ehrlicherweise, 2026 ist schon, das hat schon viel früher angefangen. Also auch das kriegt man ja dann irgendwie so ein bisschen mit, so dank Google Alert, sag ich jetzt mal. Ploppen bei mir immer wieder so Artikel auf, hier hat sich ein Chor aufgrund der Hamburger Goldkirchen-Idee gegründet und da und so. Also das passiert schon wirklich, ich sag mal, im Monatsabstand mittlerweile. Und wir helfen da auch ganz oft mit. Also die rufen uns dann an oder fragen uns so, hey, wie habt ihr angefangen, worauf müssen wir achten? Und da bin ich immer total bereit, da diesen Anstoß mitzumachen, weil ich weiß, wie viel das Leuten geben kann. So, ich sehe es ja bei uns intern und ich sehe es an mir selber. Deswegen, ich würde das immer unterstützen. Ich finde das total cool. Ich wünsche das jedem, dass er das so miterleben kann, wie wir, was wir für zum Teil coole Momente haben und dann auch noch Gutes tun, so umso besser, aber auch ohne das so wird es total erfüllend sein. Dementsprechend, ich kann nur dazu motivieren, so, ey, macht's einfach, gründet einen kleinen Chor in eurer Gemeinde oder was auch immer, auch wenn ihr nur 10 Leute seid, Jungs, Mädels, gemischt, völlig egal. Es macht richtig Laune. Ihr braucht echt einen guten Chorleiter, so, der Bock drauf hat, so, Songs, auf die ihr Lust habt, und dann schmettert einfach los und lasst einfach so die Luft raus. Genau, und dann, ja, ich kann, wie gesagt, ich unterstütze das wirklich sehr, sehr gerne. So, kann mich jederzeit jeder anhauen. Schreibt mir eine E-Mail: fleming@hamburgergoldkirchen.de.
Die bleibt auch aktiv.
Die bleibt aktiv. Ja,
genau. Okay, es gibt eine letzte Frage in diesem Podcast, nämlich die Frage nach der 24 Stunden letzter Tag in Hamburg. Stell dir vor, du müsstest Hamburg verlassen für eine längere Zeit. Du hast noch 24 Stunden in dieser Stadt. Was treibst du in diesen 24 Stunden?
Schöne Frage. Also ich würde sehr früh aufstehen. So wahrscheinlich ist es wichtig, ist es Sommer oder Winter?
Oh, ich lass dir die Wahl.
Okay, dann nehme ich einen Sommertag. Weil dann ist es so um
halb fünf. Du bist der Erste, der das fragt, entschuldige.
Ja, genau. Ja, es kommt ja auch so ein bisschen um, also ich bin ein krasser Fan von, wenn es hell ist, dann will ich auch wach sein. Und wenn es um 4:30 hell ist, dann habe ich auch Lust, um 4:30 wach zu sein. Dann würde ich wahrscheinlich erstmal um die Alster joggen. Dann würde ich mir mich zu Hause hinsetzen und mir einen Kaffee machen und dann würde ich so ein bisschen, so eine halbe Stunde lesen, kalt duschen, dann bin ich schon so richtig hellwach, so um 6:30 oder um 6. Dann habe ich schon mal ein bisschen Vorsprung, dann würde ich mit meinen Kids und meiner Frau richtig lecker frühstücken gehen wahrscheinlich, wobei das vielleicht ein bisschen chaotisch wird, egal. Dann würde ich die Kids ganz normal in die Kita bringen oder in die Schule, je nachdem, wie alt sie dann sind. Ein bisschen Zeit mit meiner Frau verbringen. Dann würde ich auf jeden Fall Freunde treffen zum Sport machen, eine Runde Paddel spielen. Dann würde ich 9 Loch golfen gehen. Dann würde ich richtig geil Mittagessen, so brunchen. Irgendwo am Wasser oder draußen auf jeden Fall, weil es ist ja Sommer, haben wir ja schon gesagt. Dann würde ich mit den Kids abhängen und mit denen irgendwie noch ein bisschen rumquatschen. Vielleicht würde ich so einen geilen im Park so alle zusammentrommeln und wir holen so Hüpfburgen und so Waterslides und machen so richtig Kids Day Out. Bis die tot ins Bett fallen. Das ist dann hoffentlich so 8 Uhr, wenn alles läuft. Knock on wood. Und dann würde ich, weil wir bei den Goldkirchen sind, würde ich definitiv noch einmal eine Goldkirchenprobe machen, ansetzen, eine Runde singen und dann so ein bisschen in den Sommerabend reinflowen und mal gucken, was passiert. Entweder chillt man noch ein bisschen, hat vielleicht trinkt noch mal 1-2 Bierchen oder vielleicht geht man auch noch mal irgendwie in ein geiles Restaurant und tanzt auf den Tischen. Das würde ich so ein bisschen offen lassen, aber das wäre ein perfekter Tag.
Und dann wird die Badehose eingepackt.
Genau, dann die Badehose ist natürlich schon lange eingepackt. Am nächsten Tag geht's los, genau.
Danke, Fleming.
Ja, vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, da war was dabei.
Na, unbedingt.
Ja, sehr schön. Danke.
Hinter jedem schiefen Ton steckt eine echte Geschichte und ein paar davon habt ihr hier gehört. Ich hoffe, dieses Gespräch hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, tut uns einen Gefallen, teilt eure Freude, indem ihr den Podcast euren Freunden und eurer Familie empfehlt. Absolut erwünscht, ja, beglückend sind auch Mails von euch mit Fragen, Themenideen, Anmerkungen. Mail hello@soundsandpods.studio findet ihr auch in den Shownotes. Wir hören uns wieder am 15. November mit einem Mann, der zeigt, dass dir Gutes geschieht, wenn du Gutes tust. Das ist kein banaler Glückskeksspruch. Das ist echt wahr. Am besten abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. In 2 Wochen serviert mein Kollege Boris Rogosch wie gewohnt noch einmal kulinarischen Hörstoff der Premium-Klasse. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Grüße und Liebe gehen raus an unseren Sounds and Pods Post-Producer Stefan Enrichkeit, an Laura Matta-Morosch, die das Cover-Artwork verantwortet, und an die Crew vom Hamburger und natürlich an dich, denn du bist eigentlich die wichtigste Person in diesem Podcast. Wir hören uns.
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.